Ja, hallo, liebe Geschwister und jeden, der zuhört hier oder auch online. Streit, Mord, Regierungswechsel. Wir schauen uns heute einen Krimi an in Gottes Wort. Es geht um Rehabeam auf unserer Reise durchs Alte Testament. Das war der Sohn von Salomo. Und bevor wir genau konkret zu ihm kommen, schauen wir uns noch kurz die Vorgeschichte an oder was kurz vor ihm passiert sind, in Anlehnung an das, was wir letzte Woche auch schon über Salomo gehört haben. Und wir schauen uns zwei Sachen an. Einmal das Vorbild und auch eine Warnung. Wir starten mit dem Vorbild. Das ist mein erster Punkt. Investiere in den Herrn. Und ich lese mal vor, was die Königin von Sheba oder von Saba über Samuel sagt. Und das ist eigentlich immer gut, was andere über einen sagen. Ja, welches Zeugnis man nach außen hin hat, als wie man selber über sich denkt. Und was sieht sie, was beobachtet sie? In 1. Könige 10, Vers 3. Da heißt es: Und Salomo beantwortete ihr all ihre Fragen. Nichts war vor dem König verborgen, das er ihr nicht hätte beantworten können. Und als die Königin von Saba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte und die Speise auf seiner Tafel und die Sitzordnung seiner Knechte und die Aufwartung seiner Diener und ihre Kleidung und seine Getränke und sein Brandopfer, das er im Haus des Herrn opferte, da geriet sie außer sich vor Staunen. Und sagt dann später, weil der Herr Israel ewig liebt. Das war dann so, was sie erlebt hat. Und jetzt denken wir vielleicht, okay, wir sind weder König, noch so superreich, noch haben wir irgendwie einen Tempel. Aber wenn wir es durchgehen, können wir doch sehen, okay, der Salomo ist da auch uns ein Vorbild. Wenn wir ins Neue Testament schauen, gehen wir es mal durch. Salomo beantwortete ihr all ihre Fragen. So heißt es in Kolosser 4, Vers 6, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ja? Warum gibt es Leid in dieser Welt? Warum lebe ich hier? Was passiert nach dem Tod? Warum kann ich zwischendurch einen Engel ein anderes Evangelium bringen, wie zum Beispiel den Koran oder so? Ja? Wir sollen wissen, wie wir jedem antworten sollen. Und dann kommen wir vielleicht zu dem Schluss, ja, der Salomo, der hatte um Weisheit gebeten, Gott hat es ihm gegeben. Wenn Gott mir so erscheinen würde, dann könnte ich auch antworten. Aber wie heißt es in Jakobus 1, Vers 5? Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, ja, wie Salomo damals, der allen willig gibt. Also auch die Weisheit kann ein Zeugnis sein, wenn wir sie von Gott bekommen und dann auch so weitergeben können. Was sah sie noch? Sie sah das Haus vom Salomo. Was sieht man, wenn man in unser Haus kommt, wenn man bei uns zu Hause eine Zeit verbringt? Dazu muss man natürlich erstmal gastfreundlich sein, ja, andere einladen, aufnehmen. Aber was beobachtet man da? Ist da Streit, ist da Chaos, Unordnung? Oder können die Leute sehen, hey, irgendwie, das ist von der Gemeinschaft zu Gott geprägt. An einer anderen Stelle heißt es einmal, wir sind sein Haus. Ja, wie werden wir wahrgenommen? Wer wohnt da noch drin? Dann sieht sie noch Speise und Getränke. Auch das war ein Vorbild, ja, wie wir essen, wie wir trinken, was wir essen, was wir trinken. Da war, wie es in Lukas 21 mal heißt, Vers 34, da war keine Völlerei, keine Trunkenheit. Was sieht man, wenn man unsere Essen-Trinkgewohnheiten anschaut? Sieht man auch, dass himmlische Speise vorkommt in unserem Haus? Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, heißt es mal in Kolosser 3, Vers 16. Und Jesus vergleicht das mal. Er sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe, in Johannes 4, Vers 34. Ja, so bedürftig, wie der Mensch essen muss, und man merkt es, wenn man mal ein paar Tage nicht isst, ja, da fehlt was. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Was sieht die Königin noch? Sie sieht die Sitzordnung seiner Knechte. Da war kein Neid, ich will aber da sitzen und nein und ich will aber Ältester sein oder der hat das und das im Leben und ich nicht, ich bin unzufrieden, ich will lieber tauschen, ich hader mit meinem Schicksal. Hat sie alles nicht gesehen, sondern wie es mal in 1. Korinther 7 heißt, Vers 24, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Sie hat gesehen, den Platz, den die Diener einnehmen, da war kein Streit, keine Missgunst, das war ein Vorbild. Und dann auch, wie sie gedient haben. die Aufwartung oder das Auftreten seiner Diener. Es macht einen Unterschied, wie wir dienen, ja, und das erleben andere auch. Dienen wir, wie es mal 5. Mose 10, Vers 12 heißt, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele oder nicht? Es wird wahrgenommen. Dann sieht sie noch die Kleidung. War auch ein Vorbild. So sagt Paulus das mal im 2. Korinther 6, Vers 3. Wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird. Ja, da war durch Kleidung weder eine Selbstdarstellung, ja, wann denken andere, wow, was ich anhabe. Da war auch kein Anstoß zur Sünde, ja, irgendwie Richtung zum Beispiel Freizügigkeit, dass man andere noch in die Begierde da reinschubst. Nein, sondern auch das war ein Zeugnis. Und der Salomo, der war ja eigentlich der Oberste. Ja? Andere Länder haben Tribut gebracht. Er war der Chef. Aber sie hat auch gesehen, nee, auch er opfert. Er bringt Brandopfer dar. Und er demütigt sich vor einem heiligen Gott. Ja? Weil es ein Wohlgeruch für Gott ist. Weil wir Menschen Sünde haben. Und wie ist das, wenn Menschen mit uns eine Zeit verbringen? Sehen sie auch da, ey, da ist ein Brandopfer. Ja? Nicht, dass wir jetzt praktisch opfern, aber sehen wir, dass da Jesus Christus eine Rolle spielt, unser Brandopfer, ja? Dass wir uns vor ihm demütigen und von ihm auch sprechen, von dem, was er getan hat. Und dann hat sie das alles gesehen und hat gesagt, als Fazit, weil der Herr Israel ewig liebt. Und wäre das nicht schön, wenn Leute mit uns Zeit verbringen, dass sie dann danach im Anschluss sagen können, wow, ihr seid die Jünger des Herrn, da ist eine Liebe untereinander, Gott liebt Israel, Gott liebt die Gemeinde, Gott liebt die Menschen. Und da war der Salomo ein Riesenvorbild auch für uns. Jetzt die Warnung. Es war auch in Salomos Leben, wie er selber beschreibt, er erzählt es selber von sich, ein Haschen nach Wind. Jetzt kommen wir zu einer anderen Seite. Geht das hier weiter? Ja. Er sagt, ich unternahm große Werke im Prediger 2, Vers 4. Oder eine andere Übersetzung, ich machte meine Werke groß. Und auch da, wir haben vielleicht nicht genau 1:1 das, aber vielleicht sehen wir im Herzen auch bei uns Parallelen, was wir ersetzen sollten. Und was zählt der Salomo auf? Sein Vater, der Prediger. Er sagt, ich baute mir Häuser. Und ja, nicht nur sein eigenes Haus, an dem 13 Jahre gearbeitet wurde, am Tempel wurde 7 Jahre gearbeitet, also fast doppelt so lange. Aber nicht nur das, da auch, wird noch erzählt von einem Libanon-Waldhaus, von einer Säulenvorhalle, noch eine Halle, eine Thronvorhalle, ein Haus für die Tochter des Pharaos, noch ein großer Hof und was er alles gebaut hat. Und so kann es auch heute Menschen geben, die haben ständig ihr nächstes Projekt zu Hause. Ja, da noch ein bisschen verschönern, da noch reinstecken, hier noch ein bisschen umgestalten, da noch erweitern. Kann uns auch passieren, ja, dass man vom Herzen so da ist. Ich machte mir Gärten und Parks, Weinberge und pflanze darin die unterschiedlichsten Fruchtbäume. Gartenarbeit, Schrebergärten, es kann so viel Energie und Zeit einnehmen. Und Wasserteiche, um daraus den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Und dann auch, ich sage es jetzt mal beruflich, ich kaufte Knechte und Mägde, ja, noch mehr Verantwortung, noch mehr Leute, die für einen arbeiten, noch eine größere Abteilung führen und hatte im Haus geborene Sklaven. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Und dann, ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Wie viel Zeit und Energie stecken wir in Sammeln, ja, dass Kurse steigen, dass man Geld, Aktien, was auch immer sammelt, immer mehr sammelt? Oder ist es vielleicht die Musik? Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen. Wie viel Zeit kann man in Musik reinstecken und noch mal hören und noch mal hören? Er hat sogar eigene Musiker sich beschafft. Und die Vergnügungen der Menschenkinder, Frau und Frauen. Ja, das nächste Vergnügen, noch ein Vergnügen, noch ein Vergnügen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Dazu verblieb mir meine Weisheit. Er war sehr schlau. Und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. was entziehen wir unseren Augen nicht? Der Prediger sagt mal, das Auge wird nicht satt. Ja, der Körper, der wird müde, der Bauch, der wird satt, das Auge, das wird nicht satt. Was entziehen wir dem Auge nicht an, du weißt es besser als ich, ja, an Filmen, an Spielen, an Urlauben, an Natur? Ja, wo füttern wir immer wieder das Auge, was das Auge begehrt? Und ist das jetzt alles schlecht? Salomo sagt selber, ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe und das war mein Teil von all meiner Mühe. Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Er sagt, die Zeit, die ich in den Dingen verbracht habe, das war Freude. Da habe ich mich bei gefreut. Und er sagt, aber das war auch schon alles. Ja? Das war mein Teil davon. Er sagt, diese Zeit, die jetzt vorbei ist, da war Freude drin, aber die ist jetzt vorbei. Und in der Rückschau zieht er dann das Fazit und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Er sagt, ja, er hat so viel da rein investiert, er hat das alles gemacht. Und vielleicht merken wir auch, in unserem Herzen sind da bei dem einen oder anderen Punkt Parallelen, wo wir Freude draus ziehen wollen, ja, wofür für diese Zeit glücklich sein wollen. Und er sagt, okay, diese Freude, das war auch schon alles, die Zeit ist vorbei und in der Rückschau ist es irgendwie ein Haschen nach Wind, es ist kein Gewinn unter der Sonne. So sollen auch wir nicht nach nur diesen vergänglichen Freuden streben. Jakobus sagt einmal in Vers 4, Kapitel 4, Vers 3, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden, sondern Jesus sagt, sammelt euch aber Schätze im Himmel, in Matthäus 6, Vers 20. Ja? Das ist nicht unter der Sonne, sondern über der Sonne. Das vergeht nicht. Und der Salomo, der redet so sehr aus der Ich-Form, ich baute mir Häuser, das hat er natürlich nicht alle selber gebaut, in 1. Könige 5, ab Vers 27, da wird berichtet von 30.000 Zwangsarbeiter, 70.000 Lastträger, 80.000 Steinhauer im Gebirge, noch 3.300 Aufseher, und also mehr als 180.000 Angestellte, Mitarbeiter, und die Bevölkerung war damals viel kleiner. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter deine Firma beschäftigt, aber das war schon gesellschaftlich relevant, mehr als 180.000. Und wie war das da? Über die Zwangsarbeiter wird gesagt, sie waren 2 Monate zu Hause und 1 Monat auf dem Libanon mit Holzarbeiten und so weiter. Was wäre das heute so in Steuern ausgedrückt? 33% Steuern. Ne? 2 Tage arbeitest du für dich, 1 Tag für die Regierung. Das wäre so der Vergleich. Und das Volk hatte da ein Problem mit. Die sagen dann, nee, das wollen wir so nicht. Ich hatte heute auf dem Hinweg, bin ich noch an einem Werbeplakat von einer Partei vorbeigefahren, wo drauf steht, weniger Steuern. Ja. Gleiches Gedankengut heute. Und das Volk, das rafft sich dann zusammen, geht zu Rehabeam, der dann, Salomo war gestorben. Rehabeam wurde zu König gemacht in Sichem, einer historischen Stadt auch damals, wo auch der Jakob begraben wurde und sowas, war dann in Sichem, Stadt in Jerusalem. Rehabeam wird zum König gemacht, das Volk geht zu ihm und sagt, dein Vater, also Salomo, hat unser Joch hart gemacht, du aber erleichtere nun den harten Dienst deines Vaters und sein schweres Joch, das er auf uns gelegt hat, dann wollen wir dir dienen. Ja, was wollte das Volk für einen König, für eine Regierung? Was wollen Menschen heute für eine Regierung? Und der Samuel, bevor er dann den Saul als ersten König gesalbt hat, hatte das Volk noch gewarnt. Das Volk hat sich nicht warnen lassen. Was wollten die Leute für eine Regierung? In 1. Samuel 8, Vers 19, aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sie sagten, nein, sondern ein König soll über uns sein, damit auch wir sind wie alle Nationen und dass unser König uns richtet und vor uns her auszieht und unsere Kriege führt. Ist das nicht ähnlich heute? Dass wir sagen, ja, der Staat, der soll für Recht und Ordnung sorgen, der soll dann gerechte Urteile sprechen, wenn man was falsch gemacht hat. Und wenn es irgendwie Probleme gibt, ja, Russland, USA, China, Iran, dann soll ich jetzt mit dem Präsidenten von Iran sprechen? Nee, das soll dann lieber die Regierung machen, ne? Und der vor uns her auszieht und unsere Kriege führt. Ja, Kriege sind schlecht, aber zur Not, Hauptsache, dass wir hier in Ruhe und Frieden leben können. Jeder unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum sozusagen, ne? Jeder in seinen vier Wänden. Ist ähnlich. Und Samuel sagt, na, das ist nicht alles. Da kommt noch mehr, sagt er vorher in 1. Samuel 8, Vers 19 und 20, und eure Knechte und eure Mägde und eure besten jungen Männer und eure Esel wird er nehmen und sie in seinen Dienst stellen. Von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Also ihr müsst auch Zeit und Mühe in die Regierung stecken dann. Wenn ihr an jenem Tage wegen eures Königs um Hilfe schreien werdet, den ihr euch erwählt habt, dann wird euch der Herr an jenem Tag nicht antworten. Ja, manche haben so eine Sicht auf den Staat, er soll für Recht und Ordnung sorgen und dann die Probleme lösen. Manche haben so eine Sicht auf die Gemeinde und den Pastor. Er soll uns quasi richten, er soll Recht und Ordnung predigen, er soll erzählen, was gut ist, und wenn nicht, dann meldet man sich schon. Und wenn jemand Probleme hat, Familienkriege oder sonstige Streitigkeiten oder sowas, ja, dann soll der Pastor vor uns her ausziehen und unsere Kriege führen. Ne? Dann soll der sich damit beschäftigen und man hat dann seine Ruhe dann. Manche sehen die Gemeinde so. Aber dann, nee, mein Geld, meine Mühe, dass ich auch Tage meines Lebens in die Gemeinde investiere, in den Herrn investiere, für den Pastor arbeite, eigentlich ja für Gott. Und was sagt der Samuel? Wenn ihr an jenem Tage wegen eures Königs um Hilfe schreien werdet, den ihr euch erwählt habt, dann wird euch der Herr an jenem Tag nicht antworten. Was macht das Volk? Das geht zuerst zu zu Rehabeam. Besser wäre es, wenn sie zuerst zu Gott gehen würden, oder? Das ist immer die erste beste Adresse. Hätten sie das getan, hätte der Herr nicht geantwortet. Und was machen wir, wenn Gott nicht antwortet? Dann müssen wir zurück an den Punkt, wo Gott gesprochen hat. Und müssen erkennen, oh, wir wollen vielleicht bessere Bedingungen, wir beten für bessere Bedingungen und Gott antwortet nicht. Ja, was ist denn damals schon schiefgelaufen? Wo ist man denn falsch abgebogen? Und vielleicht muss man da ansetzen. Sie haben Gott verworfen und einen König begehrt. Ja, und da fing alles an. Da müssen sie zurück, wo Gott gesprochen hat, und sich dort vor Gott demütigen. Okay, das Volk kommt zu Rehabeam und Rehabeam ist nicht vorbereitet. Was hätte ihn denn vorbereitet auf die Situation? Sein Wort, Gottes Wort hätte ihn vorbereitet. Ja? Gepredigt durch den Prediger, gesprochen durch den Heiligen Geist, durch den Mund seines Vaters, immer noch aufbewahrt in Gottes Wort. Und hätte er das studiert, hätte er sehen können, okay, der Tempelbau, der war ja eine gute Sache. Das war zur Ehre Gottes. Da hat sich Gott zugestellt. Die Herrlichkeit Gottes ist eingezogen. Er hätte ja das Volk fragen können, hey, bereut ihr wirklich die Zeit, die ihr in den Tempelbau gesteckt habt? Bereut ihr wirklich den Dienst, den ihr in die Gemeinde investiert habt? So, wollt ihr diese Zeit wirklich zurückdrehen? Oder bereut ihr ja, das Libanon-Waldhaus, die Säulenvorhalle, die Thronvorhalle und vieles andere noch, was die Königin von Saba nicht erwähnt hat, was der Salomo selber zugegeben hat, das war ein Haschen nach Wind. Und es war sogar viel mehr Zeit in nichts als in Gott investiert. Und so frage dich auch in deinem Leben oder auch wir als Gemeinde, welche Aktivitäten sind ein Haschen nach Wind, eine Freude für den Moment und dann ist es vorbei und zählt eigentlich nicht mehr? Und was ist Tempelbau? Ja? Was ist der Auftrag Gottes? Was ist zur Ehre Gottes? Wo investieren wir, um alle Nationen zu Jüngern zu machen? Sei es jetzt zu Hause, sei es in der Nachbarschaft, sei es auf der Arbeit. Gut war, dass der Rehabeam nicht aus dem Affekt geantwortet hat. Er hat nicht spontan irgendwas dann von sich gegeben, sondern hat gesagt, okay, kommt in 3 Tagen wieder und ich frage erstmal um Rat. und dann schaut er ins Wort. Nein. Besser, wir lassen uns vorher vorbereiten durch Gottes Wort. Wenn wir das nicht sind, besser, wir schauen dann in Gottes Wort. Und wenn wir uns nicht zugerüstet fühlen, besser, wir fragen dann geistlich reifere Geschwister um Rat. Ja, das war gut. Und nicht zuerst die Suchmaschine oder den Freund. Meinst du, der und der passt zu mir? Ja, schau ins Wort. Frag geistlich reifere Geschwister. Oder erstmal hören, was die Ärzte sagen. Erstmal zum Herrn. Er wird angekündigt in Jesaja 9, Vers 5 als wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Ja, guter Rat ist gratis. Und Rehabeam fragt geistlich reife Leute. Und was raten sie ihm? Das ist mein zweiter Punkt. Habe ein dienendes Herz.
Ja.
Und die alten Leute, die auch schon vor Salomo gestanden haben, die fangen jetzt nicht irgendwie technisch beim Detail an. Ja, vielleicht gibst du ihnen 10% Erleichterung oder ein Tagespensum ein bisschen weniger oder nimm jeden dritten Freitag frei oder gar nicht in die Richtung, sondern sie setzen beim Herz an. Und dann sagen sie, wenn du heute diesem Volk zum Knecht wirst und ihnen dienst und sie erhörst und gute Worte zu ihnen redest, dann werden sie alle Tage deine Knechte sein. Es war ein guter Rat. Und so ist es sehr wertvoll, wenn wir alte Geschwister unter uns haben, die Gottes Wort gehört haben, die gedient haben und die dann auch an die nächste Generation guten geistlichen Rat weitergeben können. In Sprüche 20, Vers 28 bis 29 heißt es, graues Haar aber die Zierde der Alten. Oder in Sprüche 16, Vers 31, das graue Haar ist eine prächtige Krone, auf dem Weg der Gerechtigkeit findet man sie. Und das war ein guter Rat, jetzt nicht an irgendwie kleine Kinder, ja, die können dann vielleicht noch auf kleine Kinder, sondern das war ein guter Rat von alten, gläubigen Geschwistern, sage ich mal, die hier einen König beraten haben. Der war 41 Jahre alt, der hatte Verantwortung und dort floss dieser gute Rat hin. Und Jesus greift es auf, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. In Matthäus 23, Vers 11. Oder wenn jemand groß sein will, groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Setz mal deinen Namen ein. Könnte man das so sagen? Du, und jetzt setz deinen Namen ein, bist nicht in die Gemeinde gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und dein Leben zu geben. Als Lösegeld. Bei Christus hatte das sogar mit Leiden zu tun. Ja? Er hat nicht die vergängliche Freude gesucht. Das heißt in meinem Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete, ja, und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Salomo sagt, okay, er hat in Freude investiert, die ist vorbei. Christus sagt, okay, selbst wenn die Zeit Leiden bedeutet, er hat eine Freude, die ist nicht unter der Sonne, die ist über der Sonne, die liegt noch vor ihm. Und da lohnt es sich sogar zu leiden. Aber er hatte ein Herz eines Dieners. Und das war auch der Rat, den Rehabeam dann hört, den auch wir hören sollen. Und wie reagiert Rehabeam? Sagt er dann, super, Demut, anderen dienen, mach ich? Nee, macht er nicht. Er hört auf den Rat, den uns heute auch die Welt gibt. Und so antwortet er auch der Bevölkerung. Was sagt er? Mein kleiner Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. Nun denn, mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgeladen, ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. Ist das nicht ähnlich wie heute? Setz dich durch, lass dich nicht unterkriegen, hau auch mal auf den Tisch, wenn es sein muss. Selbst ist der Mann oder die Frau, behaupte dich. Und der Rehabeam, der hat sich selbst sehr überschätzt. Ich meine, was hatte er, in welcher Position war er? Von seinem Sohn und das waren gar nicht so viele Jahre später, lesen wir, wo es einen innerisraelitischen Konflikt gab von 400.000 plus 800.000, das sind 1,2 Millionen gute Soldaten. 1,2 Millionen. Heute, die USA haben 1,3 Millionen aktive Soldaten. Damals waren es aber viel weniger Leute. Das war eine Macht. Aber, wie sagt der Prophet in Jesaja 45, Vers 24, nur in dem Ewigen ist Gerechtigkeit und Stärke. Nur in dem Ewigen. Und worin wiegst du dich in Sicherheit? Ist es dein junges Alter? Ist es deine Gesundheit? Ist es dein Job? Sind es die Auftragsbücher deines Auftraggebers? Ist es deine Vorsorge fürs Alter? Ist es dein Eigentum? Ist es das Heer, was du befehligst? Und so stellt sich Gott in der Bibel auch vor als Herr der Heere, ja? Als Herr der Heerscharen. Und dieser Ausdruck, ich habe es jetzt nicht ganz umfassend recherchiert, aber der kommt, was ich schon in kurzer Zeit gefunden habe, in 270 Versen vor. Herr der Heerscharen. Also das ist kein Randthema, wenn sich Gott so oft so vorstellt in seinem Wort. Und interessant ist, auch in der Schöpfung bringt Gott diesen Aspekt rein. Im Schöpfungsbericht heißt es, so wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und dann schaut man ins Universum und sieht, das ist wie eine Riesenarmee. Jeder gehört zu seiner Einheit. Erde, Planetensystem, Sonnensystem, Galaxie, dann lange nichts. Dann die nächste Einheit, nächste Galaxie. Ein Galaxiehaufen, dann lange nichts. Dann der nächste Galaxiehaufen, ein Supergalaxienhaufen, die dann wabenförmig angeordnet sind. Es ist ein gigantisches Heer. Und die Größe, die sprengt total meine Vorstellungskraft. Ich habe mal einen Vergleich rausgepickt. Wenn nur unsere Galaxie, die Milchstraße, die ja viel, ist schon fast ein zu niedlicher Ausdruck dafür, was das für ein Riesenheer ist, wenn die Größe der Milchstraße verglichen wäre mit der Oberfläche der Erde, dann wäre unsere Sonne so groß wie eine Kiwi. Und wenn jetzt einer eine Weltreise machen würde und er würde sagen, ich war überall, ich habe eine Kiwi verloren, könntest du mir die suchen und geben? Keine Chance. Ja? Wo könnte sie sein? Irgendwo vielleicht im Pazifik oder in Senegal oder in Grönland, in Kanada. Wir würden sie nie finden. Und fast schon erstaunlich, dass Gott dann die Erde gefunden hat. Ja? Aber eigentlich war es ja umgekehrt. Er hat zuerst die Erde gemacht und dann noch das Heer des Himmels. Und das war David bewusst. Der war ja der Opa von Rehabeam. Und als David dem Philister entgegentritt, da sagt er nicht, ich komme jetzt mit einer Schleuder und du wirst gleich merken, wie gut ich schleudern kann und ich habe hier spitze Steine, sondern David antwortet dem Philister in 1. Samuel 17, Vers 45, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, wieder dieser Ausdruck, ja? Des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Und so hatte der Rehabeam eigentlich ein Vorbild in der eigenen Familie, aber selbst Vorbilder in deiner Familie oder in der Gemeinde nützen dir nichts, wenn du nicht selber dich vor Gott demütigst und dein Vertrauen in ihn legst. Und wie ist das jetzt in der Situation, wie ist das bei uns zu Hause oder auf der Arbeit, wenn jeder so ein bisschen Recht hat und darauf dann besteht? Der Rehabeam, der hätte ja sagen können, ey, Moment mal, ich bin jetzt hier als König eingesetzt, das Volk, das kann ja nicht sich aussuchen, was es machen will. Das Volk könnte sagen, wo du jetzt unsere ganze Energie reinsteckst, ist das denn so Gott gewollt? Jeder hat so ein bisschen Recht, aber das Herz ist am falschen Fleck und was passiert? Es knallt. Und kennen wir das, wenn wir Diskussionen haben in unserem Leben? Jeder hat so einen Aspekt, der ist richtig. Das Herz ist am falschen Fleck, es schaukelt sich auf und es knallt. Das schauen wir uns mal kurz an. In 1. Könige 12, Abvers 16, und als ganz Israel sah, Dass der König nicht auf sie hörte, da gab das Volk dem König zur Antwort: Was für einen Anteil haben wir an David? Wir haben kein Erbteil am Sohn Isais. Zu deinen Zelten, Israel. Nun sieh nach deinem Haus, David. Und Israel ging zu seinen Zelten, also die Nordstämme. Die Söhne Israel aber, die in den Städten Judas wohnten, über sie wurde Rehabeam König. Und der König Rehabeam schickte Adoram, der Rehabeam dachte dann, nee, so geht das nicht, könnt ihr jetzt nicht einfach machen, was ihr wollt, den Aufseher über die Zwangsarbeit aus. Und dann kommt die nächste Gewalt, aber ganz Israel steinigte ihn, sodass er starb. Der König Rehabeam aber bestieg eilends den Wagen, um nach Jerusalem zu fliehen. So brach Israel mit dem Haus Davids bis zum heutigen Tag. Und es geschah, als ganz Israel hörte, dass Jerobeam zurückgekehrt war, da sandten sie hin und ließen ihn zur Gemeinde rufen und machten ihn zum König über ganz Israel, also den Nordteil. Niemand folgte dem Haus David, außer dem Stamm Juda allein. Und Rehabeam, nächste Reaktion, nächste Eskalationsstufe, kam nach Jerusalem und versammelte das ganze Haus Juda und den Stamm Benjamin, 180.000 auserlesene Krieger. Und dann greift Gott ein. Er schickt Schemaja und spricht zum König, zum Volk, spricht dazu den Leuten und verhindert weiteres Blutvergießen. Dann schreitet Gott ein und redet. Und auch für uns, ja, wenn wir merken, oh, es schaukelt sich auf, jeder hat so ein bisschen recht, aber das Herz ist am falschen Fleck, müssen wir auch sagen, okay, stopp. Jetzt lassen wir Gott sprechen. Und vielleicht denken wir manchmal, wir brauchen gar nicht Gott fragen, weil wir wissen eh schon, was er antworten würde. Wir wissen das doch eh schon. Was hätte denn Gott vielleicht gesagt? Was würden wir von Gott erwarten, wie er jetzt gesprochen hätte? Wir würden vielleicht erwarten, dass Gott sagen würde, okay, Rehabeam, du entschuldigst dich jetzt für die Worte, die waren überheblich. Und Israel, ihr sollt für die Obrigkeit beten, dass ihr ein ruhiges und stilles Leben führen könnt und sollt euch der Obrigkeit unterordnen und wisst ihr ja eh schon, und braucht ihr mich gar nicht fragen. Ja? Haben wir so eine Erwartung? Gehen wir gar nicht erst zu Gott, weil wir schon vermuten, was eh seine Antwort wäre? Was sagt denn Gott? So spricht der Herr, ab Vers 24, ihr sollt nicht hinaufziehen und sollt nicht mit euren Brüdern, den Söhnen Israel, kämpfen. Wir sollen generell nicht kämpfen, auch in der Gemeinde unter Brüdern nicht kämpfen. Kehrt um, jeder in sein Haus, denn von mir ist diese Sache ausgegangen. Okay, wir haben noch gesehen, irgendwie Fehler um Fehler, und jetzt sagt Gott, von mir ist diese Sache ausgegangen. Warum ist diese Sache von Gott ausgegangen? Sagt er vorher schon, sagt er auch schon dem Salomo und dem Jerobeam, sie haben mich verlassen, klagt Gott. Ja? Salomo hatte über die Frauen, die er noch alle genommen hatte, sein Herz dem Götzendienst zugeneigt. Und Gott sagt, sie haben mich verlassen. Und eigentlich könnte man denken, nee, Moment, eigentlich gar nicht ganz verlassen, weil der Tempel stand ja, da wurde geopfert, da wurde Gottesdienst gemacht. Und vielleicht denkst du auch, ja, ich komme doch in die Gemeinde, das passt doch, ich bin doch irgendwie dabei. Aber es war eben Gottesdienst plus Götzendienst. Vielleicht auch unter uns heute. Gottesdienst und privater Götzendienst. Sünde, die wir pflegen. Und das wertet Gott als, hey, niemand kann zwei Herren dienen, sie haben mich verlassen. Dann ist da zwar noch Action im Tempel, sage ich mal, dann ist da noch Gottesdienst, Opferungen, Schaubrote und sowas alles, aber Gott sagt, hey, nee, sie haben mich verlassen. Deswegen auch an uns, wir sollen mit ganzem Herzen Gott nachfolgen. Aber wer war das jetzt? War das jetzt Gott? Von mir ist diese Sache ausgegangen, sagt Gott. Und ein paar Verse vorher heißt es, der König antwortete dem Volk hart und verwarf den Rat der Alten. Wer war das jetzt? Und da gibt es Geschwister, die diskutieren darüber, die streiten darüber, die spalten sich über diese Frage. Ja, die ganze Gemeinden spalten sich über diese Frage. Hat jetzt Gott die Erretteten vorauserwählt oder muss nicht, also quasi Gott weiß eh schon, wer gerettet wird. Oder andere sagen dann, nein, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und Gott will doch, dass alle Menschen errettet werden. Dann sagen andere, nein, aber Jesus ist doch der Anfänger des Glaubens und der Vater muss zum Sohn ziehen. Und dann, nee, aber schau doch, Jesus fragt doch, was willst du? Er fragt doch nach dem Willen des Menschen. Und dann wird diskutiert und hin und her und gestritten. Aber dafür sind uns die Texte nicht gegeben. Wir sehen hier beides. Der Herr sagt, von mir ist diese Sache ausgegangen. Und wir sehen die Verantwortung von Rehabeam. Der König verwarf den Rat. Nicht Gott durch den König und der Rehabeam war wie ein Roboter, der da gar nicht wusste, was er tut. Nee, der Mensch trägt Verantwortung und gleichzeitig Gottes Plan erfüllt sich immer. Und wir sollen nicht darüber streiten, sondern Gottes Plan vertrauen, auch wenn Menschen Fehler machen. Ja, ein Fehler nach dem anderen, die Gewaltspirale nimmt zu, Überheblichkeit, Ungehorsam, Abfall und wir denken, oh okay, irgendwie Gott entgleitet hier die Situation. Nein, Gott ist in Kontrolle und wir können Gottes Plan vertrauen, wir sollen unsere Verantwortung annehmen und wie Gott das dann genau macht, da können wir Gott vertrauen, dass er zu seinem Ziel kommt, auch in deinem Leben. Und was ist, wenn dein Pastor guten geistlichen Rat verwirft? Der König verwarf den Rat der Alten, der gut war. Heute sind ja auch Älteste eigentlich als Aufseher über uns eingesetzt. Sagen wir dann zu deinen Zelten, Israel, gehen wir dann nach Hause? Sagen wir dann, okay, dann suche ich mir eine andere Gemeinde oder mache einen eigenen Pastor über mich, den Jerobeam? Stiftest du noch andere an, mitzugehen? Ja, gehst du nach Hause oder gehst du zum Tempel? Hätten sie auch hingehen können, das Angesicht Gottes suchen können in dieser Frage. Und Gott hat das mehrfach angekündigt. Er hat zum Salomo gesprochen, dass das Reich geteilt wird. Er hat zu Jerobeam gesprochen. Er hat dann zu Schemaja gesprochen. Das war kein Geheimnis. Gott möchte reden. Er redet auch. Und das hätten auch die Nordstämme erleben können. Und sie sollten sehr wohl einen Erbteil am Sohn Isais haben. Denn aus dem Haus Davids sollte ja mal der Retter kommen, sollte mal Jesus Christus kommen für ein ewiges Erbe. Ja, das war auch für die Nordstämme da. Gott hatte einen guten Plan mit Israel, mit der Gemeinde, auch mit dir persönlich. Die Frage ist, ob wir Gott suchen, ob wir von ihm die Antworten erwarten. Der Prophet Habakuk, der macht das mal, der wendet sich an Gott und sagt, ey, die Leitung, die benimmt sich sowas von daneben, hier geht es drunter und drüber, das Recht kommt verkehrt heraus. Herr, was ist jetzt? Und wie antwortet da Gott in Habakuk 1, Abvers 6? Denn siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen, die grimmige und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Schrecklich und furchtbar ist sie. Gibt es heute auch Länder, die andere Länder überfallen, die Wohnplätze in Besitz nehmen, die ihr nicht gehören? Aber das ist die nächste Armee, die Gott kontrolliert. Es ist eine unerwartete Antwort, nicht eine, die Habakuk vielleicht erwartet hätte, aber Gott redet, Gott antwortet. Und vielleicht kommst du dich in deinem Leben so vor, ist es grimmig, ungestüm, ist es schrecklich, ist es furchtbar, vielleicht geht es dir gerade so, aber der Herr der Heerscharen, ihm entgleitet nichts. Und er erfüllt seinen Plan und er kommt zu seinem Ziel, auch wenn Menschen Fehler machen. Und vielleicht denkst du auch umgekehrt, ja, nee, ich glaube schon, dass Gott alles unter Kontrolle hat, aber ich bin so ein kleines Licht. Ja, ich möchte für Gott scheinen, aber es gibt so viele andere Christen und schauen wir ins Universum, ein Stern mehr oder weniger, macht das einen großen Unterschied? Hab mal geschaut, was der Mensch so schätzt, wie viele Sterne es so gibt in der Milchstraße. Die Einschätzung geht 100 bis 400 Milliarden Sterne. Allein in der Milchstraße. Das heißt, die Unschärfe ist bei 300 Milliarden Sterne, also man liegt sehr sicher sehr groß daneben. Aber unser Herr, wir hatten es vorhin gelesen, im Psalm 147, Vers 4, erzählt die Zahl der Sterne, er nennt oder er ruft sie alle Und jetzt nicht, ja, hier sind mal 10 Milliarden und da sind mal 500.000 und da sind nochmal 300 Milliarden, sondern er ruft sie alle mit Namen. Und wie viel wertvoller ist ihm die belebte Materie, wo er noch seinen Geist hineingehaucht hat, wir Menschen, als die unbelebte Materie da oben. Und der weiß auch nicht, ja, hier sind vielleicht ungefähr 100 Mitglieder oder mehr oder weniger oder 200 oder hier nochmal 20. Nee, er ruft sie alle mit Namen. Und er ruft auch dich. Der Herr der Heerscharen hat sich so erniedrigt und sein Leben gegeben als Lösegeld für dich. Und ja, es ist interessant, dass bei seiner Geburt beide Heere eine Rolle spielen. Ja? Das Engelheer war da, bei den Hirten. Sie sagen, Ehre sei Gott in der Höhe. Ja, aber ihr Oberster liegt da gerade in einer Krippe. Das sieht gar nicht so nach großer Ehre aus. Aber dann wollen sie ihn trotzdem loben und sagen, Frieden auf Erden. Ja? Der Oberste kommt in friedlicher Absicht. Dann dienen die Engel ihm in der Wüste, im Garten Gethsemane. Und als es dann aus menschlicher Sicht ungemütlich wird, dann sagt Jesus, ey, meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten, er könnte mir mehr als 12 Legionen Engel schicken, mehr als 60.000 ausgebildete Engel. Wir sehen in der Offenbarung, was schon wenige Engel machen können. Und bei seiner Geburt auch der Stern hat auch genau präzise angezeigt, wo kommt ihr Herr zur Welt. Ich möchte schließen, wir sind schon zum Ende gekommen, mit ein paar Fragen. Und nimm dir eine oder zwei, oder wie viel du schaffst, mit, das was hängen bleibt. Und ich habe es als Fragen formuliert. In was investierst du? Ist es die Ewigkeit oder ist es ein Haschen nach Wind? Oder ist es wie bei Salomo, ein bisschen von beidem, aber vielleicht mehr das Haschen nach Wind und was sollte ersetzt werden? Zweite Frage, bereitet dich Gottes Wort auf die Zukunft vor? Entweder, weil es dich selber dann betrifft im Leben oder weil du dann geistlichen Rat weitergeben kannst. Gibst du geistlichen Rat weiter oder nimmst du geistlichen Rat an? Und wenn wir merken, okay, es köchelt, Streit entsteht, jeder hat so ein bisschen recht, unterbrichst du die Gewaltspirale und lässt Gott sprechen? Denn dann wird Schlimmeres verhindert. Suchst du Gottes Angesicht, auch wenn du seine Antwort bereits vermutest? Gott hat dem Habakuk oder auch bei Schemaja, dem Volk, ganz anders geantwortet, als wir es vielleicht vermutet hätten. Wir haben vielleicht ein, zwei Bibelverse und ja, so ist Gott immer. Suchen wir sein Angesicht? Vertraust du dem Herrn der Heerscharen auch im Fehlverhalten anderer? Weil wir auch hier sehen, das war eine große Dimension, der Oberste will hier ausziehen, sammelt schon sein Volk, um gewaltsam vorzugehen und Gott sagt, ich habe alles unter Kontrolle, sein Plan erfüllt sich. Und die letzte Frage, wozu bist du gekommen? Und da können wir ein Vorbild an unserem Herrn nehmen. Bist du gekommen hier in die Gemeinde? Oder wozu klingelt morgen dein Wecker? Um bedient zu werden oder um zu dienen? Amen.